ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Die geplante Niederlage. Scholz und die Vertrauensfrage.
In den nächsten Tagen und Wochen heißt es ja Abschied nehmen vom Jahr 2024 und von der 20. Legislaturperiode. Heute reicht der Bundeskanzler den Antrag auf Vertrauensfrage ein. Darüber stimmt das Parlament dann am kommenden Montag ab. Scholz' Ziel ist klar, er möchte das Vertrauen der Abgeordneten nicht gewinnen. Das Ziel ist, den Weg frei zu machen für die Neuwahlen. Darüber habe ich gesprochen mit Torben Ostermann. Er berichtet für uns aus dem Hauptstadtstudio. Was genau passiert heute? Wie sieht dieser formale Vertrauensfrageakt aus?
Ja, relativ undramatisch, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für den Bundeskanzler, diesen Antrag zu stellen. Er könnte das mündlich machen, er kann das per Post machen, er wird es aber per E-Mail tun. Und da wird dann ein PDF-Dokument angehängt, da ist dann dieser Antrag drin. Und da wird er dann in wenigen Sätzen wahrscheinlich erklären, dass er diesen Antrag stellt. Und die Bundestagspräsidentin, die diese E-Mail dann entgegennimmt, wird dann quasi die weiteren Schritte eingehen, was denn dazu führt, dass am Montag diese Abstimmung erfolgt, Scholz wahrscheinlich das Vertrauen verliert und dann der Weg für Neuwahlen freigemacht wird.
Ist das denn schon sicher, dass der Plan von Scholz am Montag dann im Parlament aufgehen wird, also dass er keine Mehrheit bekommt?
Sicher ist das nicht, weil natürlich die Abgeordneten frei sind zu entscheiden. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Plan aufgeht. Die SPD wird wahrscheinlich für ihn stimmen. Die Grünen dürften sich enthalten. Und dann wird es schon mal schwierig mit einer Mehrheit. Aber es kann natürlich sein, dass die AfD zum Beispiel beschließt, komplett Olaf Scholz das Vertrauen auszusprechen, um Unruhe reinzubringen in den parlamentarischen Ablauf. Aber selbst aus der AfD hört man da gerade nicht die Stimme. Es wird Einzelne geben, möglicherweise, die das tun, aber eben nicht die Mehrheit. Und am Ende ist eben die Mehrheit entscheidend. Und danach sieht es momentan nicht aus.
Und bei SPD und Grünen, die ja momentan noch zusammen regieren, wissen wir schon, wie die beiden Parteien sich verhalten?
Ja, also die SPD, es wäre äußerst ungewöhnlich, wenn die SPD ihrem Kanzler nicht das Vertrauen ausspricht. Es gab da Diskussionen auch innerhalb der Partei aus Sorge, dass eben andere Kräfte da sich denn doch anders entscheiden, als sie das vorher ankündigen. Aber das hätte eine ganz komische symbolische Wirkung. Bei den Grünen sieht es anders aus. Die wären sicherlich grundsätzlich auch bereit, zumindest größere Teile, Olaf Scholz das Vertrauen auszusprechen. Immerhin hat man jetzt 3 Jahre zusammen regiert. Aber weil man eben diese Sorge hat, dass das nach hinten losgeht, will man sich wahrscheinlich ja darauf zurückziehen, sich zu enthalten. Das ist dann neutral sozusagen.
Gehen wir also davon aus, dass Scholz wie gewünscht die Vertrauensfrage verliert. Was passiert dann als nächstes?
Das ist alles klar geregelt in unserem Grundgesetz. Natürlich in Deutschland sozusagen auf alle Eventualitäten kann da reagiert werden. Erstmal sozusagen hat man dann diese mindestens 48 Stunden zwischen dem Antrag und der Abstimmung. Da wird es jetzt ein bisschen mehr Zeit geben. Also heute Mittwoch wird dieser Antrag gestellt, Montag dann die Abstimmung. Und dann hat der Bundespräsident eben eine bestimmte Frist. Innerhalb von 60 Tagen kann dann die Neuwahl des Bundestages angesetzt werden. Wir wissen ja aber schon, wann dieser Wahltermin stattfinden wird. Da hat man sich vorher politisch schon drauf verständigt. Das ist der 23. Februar, dann wird neu gewählt und dann kommt irgendwann der neue Bundestag zusammen.
In der Geschichte der Bundesrepublik gab es schon 5-mal diese Vertrauensfrage im Parlament. Sorgt das heute noch für Aufregung?
Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn dann am Montag wirklich abgestimmt wird, das ist zwar schon ein paar Mal passiert, aber dann doch nicht so häufig für die meisten Abgeordneten, womöglich im Bundestag ist das das erste und vielleicht auch das einzige Mal, dass das passiert. Von daher ist das dann vielleicht was Besonderes, aber jetzt vorher in diesem ganzen Prozedere ist mein Gefühl, dass sich alle nach diesem kurzen Schock, nach dieser Irritation, nach dem Ampelaus wieder einigermaßen sortiert haben, auch schon im Wahlkampf jetzt unterwegs sind und irgendwie wissen, dass die Welt sich weiter dreht, auch wenn der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt.
Über den Fahrplan für das Vertrauensfragenprozedere habe ich gesprochen mit Torben Ostermann in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Vertrauen Sie mir, das wird Olaf Scholz nächste Woche das Parlament fragen und er setzt darauf, dass die Mehrheit der Abgeordneten mit Nein antworten wird. Erst dann kann es eine vorgezogene Bundestagswahl geben, wie geplant. Alle Parteien werben dann aufs Neue um das höchste Gut in der Politik, ums Vertrauen. Eigentlich ist der Begriff in ungezählten Wahlkämpfen ziemlich abgenutzt und trotzdem zielen Parteien und Politiker immer wieder auf Attribute wie Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Unser Berliner Korrespondent Lothar Lenz hat genau hingehört.
Ohne Vertrauen geht nichts. Schon gar nicht kann man zusammen regieren.
Zu oft hat Bundesminister Lindner mein Vertrauen gebrochen,
sagte Olaf Scholz und setzte seinen Finanzminister vor die Tür. Ende der Ampel, denn die hatte offenbar keine gemeinsame Basis mehr. Genau um dieses gegenseitige Verständnis geht es bei dem Begriff Vertrauen, sagt die Sprachwissenschaftlerin Rike Petter.
Wenn man jemandem vertraut, dann verlässt man sich auf diese Person. Man ist sich sicher, dass diese Person zuverlässig ist und einem nichts Böses tun will.
Ach ja, das ewige Böse. Mit dem hatten schon die ersten Menschen zu kämpfen, damals im Paradies. Der Theologe Johannes Hertel erinnert daran, dass es dabei um mehr ging als um einen verbotenen Apfel, nämlich um die Frage:
Vertraut diese Eva Gott oder nicht? Und die Schlange sagt: Weißt du was, Eva, dieser Gott, den kannst du nicht vertrauen, der belügt dich nur, der will nur, dass du die gute Frucht nicht isst. Du kannst eigentlich niemandem vertrauen. Wer sich auf andere verlässt, der ist verlassen.
Was uns direkt zum deutschen Grundgesetz führt, Artikel 68. Wenn der Bundeskanzler seiner eigenen Mehrheit im Parlament nicht mehr traut, dann kann er die Abgeordneten fragen, ob sie noch hinter ihm stehen.
Ich werde hier im Deutschen Bundestag in Kürze die Vertrauensfrage stellen. Das wird dazu führen, dass der Bundestag aufgelöst werden kann und wir voraussichtlich Ende Februar wählen können.
Moment mal, Olaf Scholz geht also davon aus, dass die Mehrheit im Parlament ihm nicht mehr vertraut. Denn nur so wird der Weg zu vorzeitigen Wahlen frei. Eine unechte Vertrauensfrage nennen Parlamentsbeobachter dieses Manöver. Gerhard Schröder hat es vorgemacht im Sommer 2005. Damals war die SPD tief zerstritten wegen der Sozialpolitik und hatte eine Landtagswahl im Stammland Nordrhein-Westfalen krachend verloren. Und heute? Karin Ley, Abgeordnete der Linken, findet, dass Olaf Scholz und seine Koalition längst durchgefallen sind im Alltagstest. Noch nie zum Beispiel seien die Mieten in Deutschland so stark gestiegen wie zu Ampelzeiten.
Die Vertrauensfrage bei 42 Millionen Mieterinnen und Mietern in diesem Land, die haben sie längst verloren.
Da hat sie recht, rief Friedrich Merz an der Stelle in die Debatte. Der CDU-Chef vermisst beim amtierenden Bundeskanzler aber noch viel mehr, nämlich den großen Plan für das Land.
Sie sind ein Klempner der Macht.
Was nicht gerade eine freundliche Bemerkung dem Kanzler gegenüber ist. Vom deutschen Handwerk scheint Merz auch nicht gerade viel zu halten. Egal, auf die nächste Wahl müssen die Deutschen nicht so lange warten wie auf den Fliesenleger oder den Heizungsmonteur. Schon Ende Februar können die Wählerinnen und Wähler ihrer Partei, ihrem oder ihrer Abgeordneten das Vertrauen aussprechen, per Kreuzchen in der Wahlkabine. Aber Vorsicht, absolut oder gar blind sollte das Vertrauen in die Politik nicht sein, sagt der Philosoph Martin Hartmann.
Es gibt immer Ungewissheiten. Es bleibt riskant. Da gehört für mich sogar ein gewisses Misstrauen zum Vertrauen. Wenn mir ein Projekt wichtig ist oder ein Mensch wichtig ist, dann kämpfe ich darum und dann kann auch mal Misstrauen drin sein.
Sie hat also ihre Tücken, die Sache mit dem Vertrauen. Und wer wüsste das besser als der große Menschenkenner Wilhelm Busch? Bei ihm heißt es:
Wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur ein leichter Zaun, die beiden Sorgengründe. Zu wenig und zu viel Vertrauen sind Nachbarskinder.
Die Ampelregierung existiert ja schon nicht mehr, nun also die letzten Schritte. Wenn Scholz nicht die Mehrheit im Bundestag hinter sich bringen kann, dann wird er dem Bundespräsidenten vorschlagen, den Bundestag aufzulösen. Der Weg für Neuwahlen wäre frei. Das Parlament stimmt am nächsten Montag über die Vertrauensfrage ab. Ich habe gesprochen mit Volker Kronenberg, er ist Politikwissenschaftler und Professor an der Uni Bonn. Herr Kronenberg, Scholz gibt sich ja gerne stoisch spröde, wenig emotional. Welchen Eindruck macht der Bundeskanzler in diesen Tagen auf Sie jetzt zum Ende seiner Regierungszeit?
Na, er wirkt ein Stück weit wie befreit, wobei man ihm das natürlich äußerlich und habituell wenig anmerkt. Olaf Scholz lässt ja wenig Emotionen erkennen. Da bleibt er sich treu über all die Jahre, die Ämter wechseln. Er bleibt sich da ein Stück weit treu. Er ist da der Arbeiter, der Kämpfer. Er ist zäh, er hält auch viel Widerstand aus. Aber darauf will ich hinaus. Schon am Abend, als die Ampel auseinanderging, als er ankündigte, den Bundespräsidenten zu bitten, den Finanzminister zu entlassen, da war er ja rhetorisch, verbal wie entfesselt. Hm. Das war allerdings dann weniger der Bundeskanzler als tatsächlich schon der Wahlkämpfer Olaf Scholz. Scholz. Das war SPD und Angriff pur.
Gucken wir nochmal zurück. Am Anfang des Ampelprojekts, da stand dieses berühmte Selfie Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing vereint auf einem Foto. Scholz hat damals davon gesprochen, dass da etwas zusammenwachse, was zusammenpasse. Offenbar ist da aber eben dann doch nicht zusammengewachsen und gepasst hat es auch eher selten. Was bleibt als Fazit?
Es war ein Versuch und es war sicherlich ein Unternehmen für nicht ganz wenige Beteiligte damals. Denn erinnern wir uns genau, 21, Gelb und Grün wollten nicht miteinander, weil sie, glaube ich, insgeheim auch wussten, dass sie es nicht wirklich miteinander können. Da sind die Politikkonzepte sehr unterschiedlich. Warum man das trotzdem gemacht hat, arithmetisch von den Mehrheiten im Bundestag war nicht wirklich eine Alternative erkennbar. Die Union um den Kanzlerkandidaten Laschet hatte sich selbst zerlegt. Staatspolitischer Verantwortung war die Überschrift und das Selfie. Ja, wir staunten alle und mehr Fortschritt wagen. Ja, aber wir wissen heute auch, das Selfie war dann ein bisschen, es ist nicht alles Volker Wissing gewesen, aber ich glaube, es war dann in hohem Maße doch im Grunde so ein bisschen die Pflicht. Die FDP konnte nach 2017 jetzt nicht nochmal sagen, nee, wir machen es nicht.
Es war ja auch wirklich schwierig. Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Wirtschaftscrash, Migrationsprobleme, die Herausforderungen waren und sind riesig. Waren die Bretter für diese Koalition zu dick zum Bohren?
Ach, das weiß ich gar nicht, weil Sie nennen natürlich genau die entscheidenden Stichworte. Der Koalitionsvertrag, der war sehr, sehr umfangreich und ja, die Vorhaben waren kostspielig. Jeder Partner konnte sozusagen addieren und dann wenige Monate, wenige Wochen im Grunde später begann dieser Krieg, der auf keiner Zeile dieses Koalitionsvertrags vorgesehen war. Gut, das heftet Koalitionsverträgen so an sich. Aber ich würde doch beobachten sagen, und das war auch die deutliche Mehrheit in der Bevölkerung, die attestierten, die machen das gar nicht so schlecht. Der Kanzler mit dem Sondervermögen der Zeitenwende rede sehr, sehr staatsmännisch. Und alle drei Parteien sind ja über ihren Schatten gesprungen. Also dieses Jahr anderthalb Ausnahmesituation Politik haben sie gemeistert, gerade auch im Eindruck der Bevölkerung. Und im Übrigen waren sie insgesamt ja recht fleißig. Es ist mal untersucht worden, wie viele Vorhaben des Koalitionsvertrags angegangen wurden oder gar umgesetzt wurden. Da kann man in der Bilanz nicht sagen, dass im Grunde diese Koalition ausgewichen ist oder untätig war. Aber am Ende, als das Geld fehlte und man sich zusammenraufen musste und es wirklich sehr ernst wurde mit Zumutungen, da war diese Koalition mit ihrem Latein bildlich gesprochen am Ende.
Jetzt also Neuwahlen. Die SPD will ja nochmal mit Scholz als Spitzenkandidat antreten. Was erwarten Sie von Olaf Scholz im Wahlkampf?
Na, ich erwarte jetzt erstmal in den Umfragen das, was sich auch zeigt, dass er jetzt erstmal aufholt. Denn so tief, wie man da im Tal der Tränen war, das war natürlich auch im Grunde dieser Herkulesaufgabe geschuldet, drei sehr, sehr ungleiche Partner zusammenzuhalten. Am Ende hat es dann nicht mehr funktioniert, an wem es dann am Ende auch wirklich lag, ist fast schon nachrangig. Scholz will punkten in diesem Wahlkampf, das ist ja jetzt schon erkennbar, mit Erfahrung, politische Führung, auch in Ausnahmezeiten. Und das war der Angriffskrieg, der ist es immer noch. Jetzt sind die Unsicherheiten, die sich mit Trump verbinden, der neuen Administration in den USA, andere Herausforderungen. Und er wird sagen, ich habe schon in sehr vielen staatspolitischen Ämtern bis hin Spitzenamt als Bundeskanzler gezeigt, dass ich es kann und im Grunde auch bis über die Grenze der Selbstverleugnung auch versucht, sehr ungleiche Partner zusammenzuhalten. Was hat denn der Oppositionsführer an administrativer, an politischer Führungsverantwortung zu bieten? Das wird im Grunde das Narrativ sein und dann auf der anderen Seite inhaltlich natürlich voll auf das Soziale gehen. Mindestlohn, Bürgergeld und das sozusagen flankieren mit dem Großprojekt, wir müssen die Schuldenbremse überwinden oder wir müssen sie abwandeln, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen, aber gleichzeitig investieren in die Zukunft. Und da will man im Grunde die Merz-CDU, wie man so schön sagt, als kaltherzig, als kleinkariert, als im Grunde das Soziale gegen das Verteidigungspolitische ausspielend präsentieren. Ausgang offen.
Das endgültige Ende der Ampelregierung und der Beginn des Wahlkampfs. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler an der Uni Bonn.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Die geplante Niederlage. Scholz und die Vertrauensfrage.
Und diese Vertrauensfrage wird Bundeskanzler Olaf Scholz heute erstmal beantragen. Am kommenden Montag dann soll das Parlament darüber entscheiden. Und weil die Ampelkoalition ja geplatzt ist und SPD und Grüne praktisch die Restkoalition, also keine Mehrheit mehr hat, wird Scholz wohl das Vertrauen nicht bekommen. Und der Bundespräsident wird dann den Bundestag auflösen und eine Neuwahl des Bundestages ansetzen, sehr wahrscheinlich für den 23. Februar. Damit wäre dann die erste Ampelkoalition auf Bundesebene in Deutschland vorzeitig zu Ende gegangen, auch offiziell. Viele freuen sich drüber, andere bedauern es auch je nach politischen Sympathien und Interessen eben. Vielleicht hat auch jeder persönlich einen etwas anderen Blick zurück auf diese Ampelregierung. Und hier ist der Blick meines Kollegen Christoph Keppeler.
Klar, am Anfang, da waren Selfies, Aufbruchstimmung, die Rede von Möglichkeitsraum und Fortschrittskoalition. Endlich werden erneuerbare Energien massiv ausgebaut, kommt gesellschaftliche Modernisierung, Cannabis wird legalisiert, der Klimawandel wird endlich richtig ernst genommen. Wenn ich jetzt zurückgucke auf die 3 Jahre, dann sehe ich da erstmal die Nebelschwaden der Zeitenwende über den Schlachtfeldern in der Ukraine. Die Ampel musste erstmal Krise managen, Waffen an die Ukraine liefern, zögernd erst, dann aber doch, und selber aufrüsten mit 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Und dann klingt da auch noch das Getöse des Kulturkampfes nach. Die Springerpresse feuerte aus allen Rohren, täglich zig neue Schlagzeilen, wie Robert Habeck uns unsere Gasheizungen aus den Häusern reißen wollte. Die Wärmepumpe, ein unschuldiges, neutrales Elektrogerät, wurde politisch verdächtig. Das kam von Springer und freute die Opposition. Die Ampelkoalition aber stand fest zusammen. Nein, natürlich tat sie das nicht. Die FDP war doch nicht links geworden, ließ uns ihr Chef Lindner wissen. In geleakten SMSen hatte Springer-Chef Döpfner seinen Bild-Chefredakteur vor der Wahl gebeten, die FDP zu stärken, denn, Zitat, wenn die sehr stark sind, können sie in der Ampel so autoritär auftreten, dass sie platzt. Ja, und so kam es ja dann auch. Die FDP nervte den Kanzler so, dass der ihren Chef Lindner feuerte. Von der FDP offenbar genauso geplant. Sie haben sich nie wirklich geliebt, die drei. Traurig. Aber vielleicht war es trotzdem den Versuch wert gewesen. Vielleicht hätte Merkel und auch Merz die Energiekrise auch nicht besser gemanagt. Und die Inflation ist auch schon wieder fast auf Normalmaß. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien wurden immerhin die Bremsen gelöst. Der Mindestlohn erhöht, Cannabis zum Teil legalisiert, sogar die umstrittene Krankenhausreform von Karl Lauterbach gerade noch auf den Weg gebracht. Okay, die Deutsche Bahn ist immer noch eine internationale Blamage. Die fehlende Digitalisierung, peinlich. Die Ampel ist weg. Und wir stehen jetzt desorientierter da als vorher. Ist Benzin oder Diesel doch besser als E-Autos? Kann der Kampf gegen die Erderwärmung nicht noch ein paar Jährchen warten, bis wir das mit der illegalen Migration gelöst haben? Anderswo, in Trumps USA, in Milas Argentinien, in Putins Russland, hat die Politik sogar in Richtung Gaga abgedreht. Die Frage ist jetzt, was könnte die nächste Bundesregierung besser machen? Und wenn sie was besser macht, hat sie das dann selbst geleistet oder nur das geerntet, was die Ampel gesät hat? Im Schlechten wie im Guten? Naja, selbst das war wohl auch früher schon das Schicksal vieler gescheiterter Regierungen.
Die geplante Niederlage Scholz und die Vertrauensfrage. Und das war der persönliche Blick unseres langjährigen Politikredakteurs Christoph Keppeler auf das Scheitern der Ampel.
Heute wird Bundeskanzler Olaf Scholz also die Vertrauensfrage beantragen und am Montag dann im Parlament stellen. Er ist natürlich nicht der Erste, der das tut. In der Geschichte der Bundesrepublik wurde die Vertrauensfrage bereits 5-mal gestellt. In 3 Fällen versagte das Parlament dem jeweiligen Kanzler das Vertrauen. Der Bundestag wurde dann aufgelöst. Gerhard Schröder hält den Rekord mit 2-mal Vertrauensfrage. Für Olaf Scholz ist es eine Premiere.
Ich werde hier in diesem Deutschen Bundestag in Kürze die Vertrauensfrage stellen.
Manche Kanzler wollten tatsächlich das Vertrauen der Abgeordnetenmehrheit. Andere, wie Scholz, aber ihr Misstrauen, damit der Bundestag aufgelöst werden kann. Der Erste, der diesen Plan umsetzte, war 1972 SPD-Kanzler Willy Brandt.
Ich habe den Antrag gestellt und erklärt und wiederhole es hier, um zur Auflösung des Bundestages und zu Neuwahlen zu kommen.
Vorausgegangen war der Versuch der Union, Brandt durch ein Misstrauensvotum zu stürzen. Unter anderem war sie nicht einverstanden mit seiner Ostpolitik. Nachdem mehrere Abgeordnete seine sozialliberale Koalition verlassen hatten, fehlte Brandt eine stabile Mehrheit im Parlament. So wie beabsichtigt verliert Brandt die Vertrauensfrage. Bei der darauffolgenden Neuwahl gewinnt die SPD haushoch und Brandt wird wieder Kanzler. 10 Jahre später ist es erneut ein SPD-Kanzler in sozialliberaler Koalition, der das Instrument Vertrauensfrage für sich nutzt, Helmut Schmidt.
Diesmal geht es bei der Vertrauensfrage um etwas sehr anderes, nämlich darum, den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes und der internationalen Öffentlichkeit ein Signal der Klarheit zu geben.
Im Unterschied zu Brandt will Schmidt keine Neuwahlen, sondern Klarheit darüber, dass er in Zeiten der Rezession die Mehrheit seiner Koalition hinter sich hat. Er gewinnt zwar, das heißt die Mehrheit spricht ihm das Vertrauen aus, aber schon ein halbes Jahr später zerbricht seine Koalition und Schmidt verliert sein Amt durch ein konstruktives Misstrauensvotum. Wegen Streitigkeiten in der Koalition hatte die FDP ihre Minister zurückgezogen. Auslöser war auch damals schon die Wirtschaftspolitik. Schmidt musste mit einer Minderheitsregierung weitermachen, bis ihm das Parlament das Misstrauen aussprach und ihn damit abberief. Ein bitter enttäuschter Kanzler Schmidt.
Ihre Handlungsweise ist zwar legal, aber sie hat keine innere moralische Rechtfertigung.
Konstruktiv heißt dieses Votum, weil sofort ein Nachfolger gewählt wird. Helmut Kohl von der CDU. Obwohl Kohl eine Mehrheit im Parlament hat und keine Regierungskrise vorliegt, stellt auch er die Vertrauensfrage, damit der Bundestag aufgelöst werden kann und die Wähler ihn als Kanzler bestätigen. Vertrauensfrage Nummer 3.
Mein Antrag soll dazu beitragen, dass der Weg zu Neuwahlen geöffnet werden kann.
Kohls Plan geht auf. Er gewinnt die folgende Bundestagswahl. Einige Abgeordnete finden dieses bewusste Herbeiführen einer Niederlage durch die Vertrauensfrage problematisch und reichen Klage ein. Jedoch billigt das Bundesverfassungsgericht Helmut Kohls Weg zu Neuwahlen. Die Richter schränken ein, die Vertrauensfrage darf nur in einer echten Krise gestellt werden. 2 Mal macht der spätere Kanzler Gerhard Schröder von der Vertrauensfrage Gebrauch, weil sein Rückhalt schwächelt. Zuerst 2001 nach den Terroranschlägen des 11. September. Da verbindet er sie mit der Abstimmung über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr.
Denn der Bundeskanzler kann seinem Amt und kann seiner Verantwortung für das Gemeinwohl nur dann entsprechen, wenn seine Person und wenn sein Programm das Vertrauen und die Zustimmung der ihn tragenden Mitglieder des Hohen Hauses finden.
Und es klappt. Schröder behält das Vertrauen. 4 Jahre später geht sein Kalkül jedoch nicht auf. So wie vor ihm Brandt und Kohl will Schröder durch die Vertrauensfrage Neuwahlen herbeiführen. Anlass ist ein schlechtes SPD-Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen und Kritik an seinen Hartz-IV-Gesetzen. Planmäßig fällt die Vertrauensfrage negativ aus. Die Neuwahl gewinnt allerdings die Union. Es beginnt die Ära Merkel. Deren Nachfolger Olaf Scholz stellt somit jetzt die 6. Vertrauensfrage der bundesdeutschen Geschichte.
Das war der Blick zurück auf die 5 Vertrauensfragen, die dem Bundestag bisher schon gestellt wurden. Anne-Kathrin Mellmann hat an die Ziele dieser jeweiligen Vertrauensfragen erinnert.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.